Wir hatten ja eigentlich diesen Zoom-Gottesdienst geplant, haben ihn aber nochmal verschoben, weil es organisatorisch jetzt durch die Ferien und durch Corona, wobei das natürlich eine gute Corona-Sache gewesen wäre, aber ein bisschen schwierig war zu organisieren. Deswegen wisst ihr nicht, über welches Thema ich heute predigen werde. Sonst steht es ja meistens in den Treffpunkten, aber hier so ist eine Überraschung. Also aber schön, wenn es Überraschendes gibt. Und ich habe dann so auch gedacht, was ist eigentlich so, bewegt mich oder was ist so gerade auch vielleicht ganz spannend? Wir leben in einer spannenden Zeit. Und deswegen habe ich das Thema genannt, was bestimmt mein Denken? Was bestimmt mein Denken? Und ich habe einen Text aus dem 2. Petrusbrief als Grundlage gewählt, aus dem Kapitel 1, den Vers 19, den möchte ich vorlesen. Und der heißt folgendermaßen: Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Ich möchte ganz kurz nochmal beten. Herr Jesus, es ist dein Wort und ich will dich bitten, dass du dieses Wort segnest an unseren Herzen. Amen. Vielleicht habt ihr es ja auch schon mal gehört, wir leben alle irgendwie in einer Meinungsblase. Jeder hat so seine Blase und wenn man im Computer oder im Internet Nachrichten liest, registriert sofort Google, was man liest und dann wird man bombardiert immer mit diesen Nachrichten. Und irgendwann entsteht dann eben so eine Meinungsblase, das muss man wissen, um immer mal wieder auch aus dieser Meinungsblase ausbrechen zu können. Nun hat ja jeder im Laufe seines Lebens sich eine Meinung angeeignet. Wenn ich sage, dass es eine persönliche Meinung ist, ist das bei Lichte betrachtet eben auch ein ganzes Stück unwahr. Denn unsere Meinungen werden ja bekanntlich von außen beeinflusst, gelenkt und gesteuert. Das kleine Kind hört naturgemäß ganz stark auf die Eltern. Die Eltern sind da ein ganz starker Meinungsmacher und das ist ja auch erstmal gut. Denn die Eltern sollten ja einen gehörigen Meinungsvorsprung haben vor den Kindern. Und die Kinder, die schauen auch darauf, was Eltern für Meinungen haben. Und das ist gut, wenn Eltern eine kritisch reflektierte Meinung oder einen Meinungsvorsprung haben und die Kinder davon profitieren können. Werden wir älter, kommen wir allerdings unter den Einfluss starker Meinungsmacher, die daran Interesse haben, ihre Meinung zur Leitmeinung zu machen. Also ich habe das als Kind persönlich sehr massiv oder die wir in der DDR lebten, als Kinder sehr massiv erlebt. Die damalige sogenannte Einheitspartei propagierte ihre Einheitsmeinung und fing schon bei den ganz kleinen Kindern im Kindergarten mit ihrer Propaganda an. Und das setzte sich dann in der Schule fort. Und wer sich dieser Einheitsmeinungsblase entziehen wollte, wurde zum Außenseiter gestempelt. Nun gab es solche starken Meinungsmacher schon zu allen Zeiten. In früheren Weltreichen waren die Religionen und der heidnische Tempel starke Meinungszentren. Im Mittelalter übernahm diese zugegebenermaßen unrühmliche Rolle die katholische Kirche. Sie hatte das Meinungsmonopol. Wer ihrer Meinung nicht entsprach, wurde geächtet, getötet, brannte auf dem Scheiterhaufen. Gleiche Tendenzen finden wir ja in jeder Religion. In Ländern, in denen die islamische Scharia als staatliche Gesetzgebung fungiert, wie zum Beispiel in der Islamischen Republik Iran, werden Andersdenkende drangsaliert, eingesperrt, bestraft und getötet. Interessant ist, dass diktatorische politische Systeme, zum Beispiel in kommunistischen Ländern wie China oder Nordkorea, immer auch starke religiöse Züge beinhalten. Da werden zum Beispiel Herrscher mit übergroßen Porträts verherrlicht, geradezu vergöttert. Menschen werden gezwungen, Gesten der Huldigung auszuüben. Es gibt manchmal mächtige Militärparaden, und pompöse Inszenierungen. Wir Kinder mussten zu DDR-Zeiten mindestens einmal monatlich antreten in der Schule zum sogenannten Appell. Da standen wir also im Karree und dann wurden uns so Vorbilder kommunistischer Widerstandskämpfer vor Augen gemalt, eine Art atheistische Heilige, denen wir auch huldigen sollen. Nun leben wir ja glücklicherweise heute in einer Demokratie, in der Meinungsfreiheit herrscht. Und die Idee von Demokratie ist ja, jeder darf frei seine Meinung sagen. Tja, das funktioniert allerdings auch nur so lange, solange der Meinungskorridor weit gehalten wird. Und sogenannten Lobbyisten eben, die die Demokratie unterlaufen wollen, nicht gestattet wird, Einfluss zu nehmen auf die Meinung und Gesetzgebung des Landes. Und wir merken aber zunehmend auch, wie sich Meinungen und Ansichten immer mehr polarisieren. Und wir Christen sind dann irgendwie mittendrin. Oft sprachlos. Oder sogar ängstlich. Manchmal wagen wir ja nicht einmal in christlichen Kreisen unsere ehrliche Meinung miteinander zu teilen. Und ich denke, da ist manchmal auch Angst dabei. Ich glaube, das ist nicht gut. Was kann uns Christen aber dabei helfen, eine Gott wohlgefällige Meinung, und darum geht's ja, eine Gott wohlgefällige Meinung zu erwerben und auch zu vertreten? Und bei dieser Frage kann uns eben der anfangs gelesene Bibeltext aus dem zweiten Brief des Petrus helfen. Der zweite Petrusbrief ist so etwas wie ein Vermächtnis des Petrus an die, und ich zitiere jetzt aus dem Anfang des zweiten Petrusbriefes, ebenfalls den kostbaren Glauben an Jesus Christus empfangen haben. Sind auch wir gemeint. Denn wir sind auch die, die den kostbaren Glauben an Jesus Christus empfangen haben. Rahel hat vorhin davon erzählt, dass es für sie auch etwas Kostbares ist. Es sind in diesem Brief dringende Herzensanliegen des Apostels, die er an diesem Brief schreibt. Denn Petrus ahnte, dass bald sein Märtyrertod bevorsteht, als er diesen Brief schrieb, und tatsächlich kurze Zeit später ist er in Rom auch gekreuzigt worden. Noch einmal lese ich diesen Vers zur Erinnerung. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, und ihr tut gut darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Petrus spricht hier von der Welt als einem dunklen Ort. Wörtlich übersetzt, dürr, wild, finster. So könnte man das griechische Wort übersetzen. Man könnte auch sagen, die Welt ist ein dunkler Ort wie ein Kellerloch. In meiner Kindheit, oder manche kennen vielleicht noch so alte, ich kenne das auch, so alte Kellerlöcher. Wer in so einem alten Haus mal gewohnt hat, ja, da gibt es so diese Keller. Und wenn man nochmal so in seine Kindheit zurückgeht, da kommen dann gewisse Gefühle hoch, die man so eben hatte, wenn man in den Keller musste. Also wir kannten auch solche Keller. Wir wohnten nämlich in Dresden in einem alten, ehrwürdigen Haus, insgesamt 8 Parten. Und in diesem Haus gab es eben auch richtige alte Kellerräume. Und zu unserer Wohnung gehörte auch so ein alter Kellerraum. In diesem Raum hatten wir unsere Braunkohlebriketts und dann hatten wir auch dort unsere Einkellerkartoffeln, Einweggläser in einem staubigen alten Schrank, weil einfach durch diese Braunkohle eben alles immer gleich dreckig wurde. Und wenn wir kleinen Kinder manchmal von unserer Mutter in den Keller geschickt wurden, ja, da kamen uns manchmal schon so komische Gefühle. Denn es war ziemlich dunkel, man musste dann durch so einen engen Gang durch. Es gab nur eine Glühlampe an der Wand. Und wir haben gedacht, hoffentlich versteckt sich hier nicht ein böser Mann, der uns gleich wegfangen wird. Wir waren dann immer froh, wenn wir wieder draußen waren. Eigentlich konnte nichts passieren, aber so... Ihr kennt das ja auch. Kinder stellen sich vor, dass die bösen Männer unterm Bett liegen und warten, bis die Kinder im Bett sind und so weiter und so fort. Also diese Gefühle, vielleicht kennt ihr die auch noch. Und die Welt, sagt Petrus, ein dunkler Ort, so wie ein Kellerloch. Vielleicht verstehen wir jetzt, warum Jesus sagt, in der Welt, da habt ihr Angst. So wie wir Kinder Angst hatten im Keller. Was aber hilft gegen eine solche Angst? Ja, ganz einfach. Licht. Licht hilft gegen die Angst. Zum Glück gab es damals in unseren Kindertagen eben zumindest eine Glühbirne im Kellergang und eine Glühbirne dann auch im Kellerraum. Und tagsüber kam etwas weniges Licht durch das Kellerfenster, durch das dann immer die Kohlen reingeschaufelt wurden. Auch im Leben kommen wir nicht ohne Lampe aus, die Licht ins Dunkel bringt. Eine Lampe, die uns den Lebensweg führt. Ich habe mal so eine Lampe mitgebracht. Jeder weiß, was eine Lampe ist, ne? Aber man soll ja auch mit Gegenständen mal predigen. Also, so eine Lampe, und Petrus spricht eben von so einer Lampe. Nun gibt es aber eben leider auch viele Irrlichter. So manches Meinungsgebäude, so manche Ideologie, ein religiöses Gedankengebäude, legen es darauf, auf Menschen an, sie anzuziehen. So wie eine brennende Glühbirne nachts die Fliegen anzieht. Das Licht nimmt die Fliegen gefangen und nicht wenige verbrennen in der Hitze des Lichts. Gerade wir Deutschen sind, was ideologische Irrlichter anbelangt, gebrannte Kinder. Vielleicht gibt es ja auch Menschen, die sagen, naja, also so dunkel ist es ja nicht in unserer Welt. Nun, da muss man sagen, wer schläft, der nimmt ja die Dunkelheit nicht wahr. Deshalb ruft Paulus, der Apostel Paulus, in seinem Epheserbrief die Christen mit einem Zitat auf. Da sagt er, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, und der Christus wird dich erleuchten. Ja, nur wer wach ist, erleidet auch die Dunkelheit, weil er sie wahrnimmt. Und nur wer wach ist, sehnt sich nach dem Licht. Nun ist es aber eben gar nicht so einfach, das wahre Licht von den Irrlichtern zu unterscheiden. Das wissen wir alle. Wir wissen immer alle nicht so richtig, ja, was ist jetzt eigentlich wahr? Ich weiß nicht, ob es euch so geht. Mir geht es manchmal so, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht immer, was wirklich wahr ist und was gerade abgeht. Der Apostel Petrus gibt deshalb einen wichtigen Hinweis, der uns bei der Unterscheidung helfen möchte. Petrus weist die Christen, und wie gesagt, das ist so sein letztes Wichtiges, was er den Christen sagen möchte, weist die Christen auf die richtige Lampe hin, nach der wir uns orientieren wollen. Und ich zitiere nochmal, so besitzen wir das prophetische Wort umso fester und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet. Ihr wisst alle, wie eine Lampe aussieht, deswegen habe ich es mal nach hinten gelegt. Petrus sagt uns, welche Lampe uns Orientierung geben kann oder schenken möchte. Das prophetische Wort. Mit dem prophetischen Wort sind Aussagen der Propheten des Alten Testaments gemeint, in diesem Falle, in diesem Zusammenhang. Nun ist die Prophetie, wie sie die Bibel kennt, etwas wirklich Einzigartiges in der ganzen Weltliteratur. So etwas gibt es tatsächlich nur in der Bibel. Auch der Koran kennt diese Art von Prophetie, wie sie die Bibel kennt, nicht. Dabei müssen wir unterscheiden. Zum einen spricht die Prophetie erhellend in eine ganz aktuelle Situation hinein. Also wer jetzt mal die alten Propheten liest im Alten Testament, der merkt, aha, die Propheten wollten auch ganz aktuell die Menschen, die eben in dieser Zeit lebten, aufwecken und ihnen was sagen von Gott. Also das ist der eine Sinn der Prophetie. Zum anderen aber zeichnet sich biblische Prophetie auch einzigartig darin aus, und da ist sie wirklich einzigartig darin, dass sie zu einem großen Teil Aussagen trifft über Ereignisse, die zum Zeitpunkt ihrer Entstehung oder eben noch in der, also noch in der Zukunft lagen oder eben noch liegen. So können wir von Prophetien lesen, die schon in Erfüllung gegangen sind. Also wenn wir das biblische Wort anschauen, dann lesen wir heute auch Prophetien, die schon in Erfüllung gegangen sind. Allein über 300 Prophezeiungen haben sich mit dem Kommen Jesu erfüllt. Besonders wichtig war dieser Aspekt ja dem Evangelisten Matthäus. Wenn man ihn mal liest, dann sagt er immer, so wie schon bei Jesaja gesagt worden ist, fällt euch vielleicht auf. Ja? Ihm ist es wichtig, darin deutlich zu machen, diese Prophetien, die also die Propheten des Alten Testamentes gesagt haben, die sind in Erfüllung gegangen. Das ist ein wichtiges Kennzeichen des Matthäus-Evangeliums. Die erfüllte Prophetie, und wenn wir mal, das ist auch ein gutes, wichtiges Argument, ja, wenn wir fragen, woran sieht man eigentlich, dass die Bibel wirklich wahr ist? Die erfüllte Prophetie ist das Echtheitszeichen des biblischen Wortes. Deshalb können wir auch auf prophetische Aussagen der Bibel vertrauen, die noch in der Zukunft liegen. Weil wir ja sehen, also in der Vergangenheit sind prophetische Aussagen gemacht worden, die sind tatsächlich in Erfüllung gegangen. Warum soll es mit prophetischen Aussagen, die noch in der Zukunft liegen, anders sein? Bei unserem Studium der Offenbarung in unseren Bibelstunden hatten wir vor geraumer Zeit miteinander die Offenbarung sehr genau uns angeschaut. Da haben wir das gesehen. Was steht da eigentlich in der Offenbarung noch an Dingen, die in der Zukunft noch liegen? Und das ist wirklich ein spannendes Studium. Das Wort Gottes leuchtet wie eine Lampe den Weg aus, der uns zuverlässig Orientierung gibt in drei Dingen. Erstens in der Frage, woher wir kommen. Das nennen die Theologen rückwärtsgewandte Prophetie, denn niemand war am Anfang da, als die Welt erschaffen wurde. Rückwärtsgewandte Prophetie. Die Bibel sagt uns ganz deutlich, woher wir kommen. Die Bibel sagt uns, wo wir uns in der Gegenwart befinden, dass wir im Moment Gnadenzeit haben, dass es im Moment die Zeit der Gemeinde ist. Und das Wort Gottes zeigt uns auch, was in der Zukunft liegt. Und so ist das Wort Gottes eine Lampe, die leuchtet an einem dunklen Ort. Und zwar, so sagt es der Bibeltext, leuchtet sie zuverlässig, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Was meint Petrus damit? Mit dem anbrechenden Tag ist die Wiederkunft Jesu gemeint. Also wenn die Sonne hochkommt, ja, das sehen alle. Wenn Jesus wiederkommen wird, das sehen alle Menschen. Also in der Bibel finden wir da auch Formulierungen wie zum Beispiel Tag des Herrn. Und wenn wir auch im Alten Testament lesen, Tag des Herrn ist immer das Wiederkommen des Messias gemeint. Auch im Alten Testament schon. Also wenn der Herr Jesus wiederkommen wird als Herr und Richter. Und das wird sichtbar sein für die ganze Welt. Aber davor geht der Morgenstern in den Herzen der Gläubigen auf. Damit ist das für die Welt weithin verborgene Kommen Jesu als Morgenstern gemeint. Wenn die Welt noch schläft, dann erscheint für viele unbemerkt der Morgenstern. Ein Ereignis, bevor der Tag anbricht. Und alle die, die ihre Herzen wach halten im Glauben, werden dieses Kommen Jesu wie der Morgenstern wach erleben. Was wir hier vor uns haben, ist eine Umschreibung des Paulus. Paulus umschreibt es anders. Er sagt dazu Entrückung der Gemeinde. Und der Herr Jesus spricht in seinem Wort in einem Gleichnis von der gleichen Sache, nämlich vom Bräutigam, der kommt, um die Braut zu holen. Wir kennen dieses Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Da waren 5 wach und die anderen schliefen. Manchmal habe ich den Eindruck, und deswegen habe ich das Thema auch mich bewegt, dass schon die ganze Zeit, eigentlich auch jetzt in der Corona-Zeit, habe ich manchmal so den Eindruck, manche verstehen die Corona-Zeit auch als eine Auszeit von der Gemeinde. Sagen, ja, manchmal braucht man das auch. Das muss ich auch sagen. Aber uns darf eins nicht passieren, dass unser Glaubenslicht ausgeht. Das darf uns nicht passieren. Wir sollten uns immer mal wieder prüfen, gehöre ich noch zu den wachen Jungfrauen? Achte ich noch auf das Licht, welches uns das Wort Gottes gibt? Und das ist wirklich Arbeit. Wer kennt nicht den Kurzfilm von Mr. Bean? Der unter Müdigkeit, weil ihm immer wieder die Augen zufielen, hat er sich Streichhölzer genommen, hat sie hier reingeklemmt, damit er wach bleibt. Das ist manchmal im Glauben auch so nötig, dass ich mir Streichhölzer nehme, sie mir in die Augen klemme. Manchmal muss ich mich zwingen, die Bibel zu lesen. Manchmal muss ich mich zwingen, auch in die Gemeinde zu gehen. Am Ende aber merke ich, wie gut es mir tut, wenn ich dann in der Gemeinde bin. Gemeinde ist immer eine reale Größe und beschränkt sich nicht auf die Mitgliedschaft, das wissen wir eigentlich alle. Gemeinde enthält ja das Wort Gemeinschaft. Und Gemeinschaft kann man ja nie theoretisch leben, eigentlich auch nicht nur übers Internet. Sondern Gemeinschaft, da muss man Menschen zum Anfassen, darf man jetzt im Moment auch nicht anfassen, aber Menschen zum Anfassen haben, also Menschen aus Fleisch und Blut. Ja, das tut uns gut und das brauchen wir. Also Gemeinde theoretisch zu leben, das geht leider nicht. Und es ist leider so, wenn wir das wirklich länger so tun, werden wir im Glauben müde. Da kann man sagen, wer will, man erlebt das immer wieder, dass Menschen einfach abhängen. Ja? Nun ist das Wachbleiben und das Achten auf das prophetische Wort als eine Lampe am dunklen Ort nicht nur wichtig für mein persönliches Heil. Aber es ist ganz wichtig für mein persönliches Heil. Und Jesus hat auch unser persönliches Heil ganz wichtig geachtet. Ja? Ihm war wichtig, er ist nicht auf die Masse zugegangen, sondern er hat die einzelnen Menschen gesehen. Einzelnen Menschen angesprochen. Und es ist immer wichtig, dass Glaube den einzelnen Menschen erreicht. Aber unser Wachsein und das prophetische Wort hat auch Bedeutung für die Gesellschaft. Es ermöglicht nämlich uns, Lüge und Wahrheit zu durchschauen. Ich möchte das an zwei Beispielen in Erinnerung rufen. Weite Teile der evangelischen Kirche im Dritten Reich huldigten Adolf Hitler. In vielen Kirchen stand auf dem Altar sogar die Hakenkreuzfahne. Und es gab nur eine kleine Schar von Christen, die in den Widerstand gingen und sich in der sogenannten bekennenden Kirche sammelten. Warum? Weil sie auf das prophetische Wort geachtet hatten. Das war eine von der offiziellen Kirche damals nicht anerkannte Gruppierung. Wir wissen das zum Beispiel als prominentes Beispiel oder als prominente Person, Dietrich Bonhoeffer dazugehörte. Er war übrigens auch geächtet. Heute wird Bonhoeffer als ein evangelischer Heiliger geehrt und das mit Fug und Recht, also als ein Vorbild, will ich mal sagen. Wir kennen nicht die Heiligen. Aber Vorbilder kennen wir doch schon und da ist Dietrich Bonhoeffer schon ein Vorbild für uns. Aber damals stand die Gruppe relativ alleine da. Ja, sie wurde geradezu von der offiziellen Kirche bekämpft. Aber für die Nachkriegskirche wurde die bekennende Kirche dann eine ganz wichtige Gruppe, um die Kirche wieder auf das Fundament des Evangeliums zu stellen. Und das war am Anfang wirklich in der Nachkriegszeit. Da war eine Neubesinnung auf das Evangelium da. Ein Zeugnis dafür ist zum Beispiel die Barmer Erklärung, die ja da entstanden ist. Ja, als Antwort auf das, was im Dritten Reich passiert ist, war. Das zweite Beispiel, auch in der DDR-Zeit waren Christen, die es ernst mit ihrem Glauben meinen, gesellschaftlich nicht anerkannt. Und die wurden benachteiligt. Warum? Weil sie der kommunistischen Ideologie kritisch gegenüberstanden. Und ich meine das mit Recht. Doch dann, in der Zeit des Niedergangs der DDR, waren unter den Bürgerrechtlern eben auch viele Christen. Und die initiierten die runden Tische. Und die waren damals ganz wichtig, denn es mussten Feindbilder abgebaut werden. Ansonsten wäre es gar nicht weitergegangen. Und deswegen waren diese runden Tische ganz wichtig. Sie machten den Dialog, der nämlich erstorben war, wieder möglich. Wie sieht es bei uns heute aus? Die Frage ist, sind wir wach? Sind wir bereit, wenn es sein muss, auch in den Widerstand zu gehen? Wir merken, wie im Moment unsere Gesellschaft sehr polarisiert ist. Das ist einfach so. Und wir müssen da auch irgendwie wieder rauskommen. Und jetzt die Frage, melden wir uns zu Wort, wenn wir Ungerechtigkeiten oder gesellschaftliche Fehlentwicklungen wahrnehmen? Reden wir überhaupt über Dinge, die uns Sorgen machen, auch in der Gemeinde, auch so untereinander? Sind wir als Gemeinde offen für diese Fragen? Haben wir einen breiten Meinungskorridor in der Gemeinde? Und bewegen wir diese Fragen untereinander? Jesus hat ja mal gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid Salz und Licht der Welt. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe von uns Christen. Und das ist gemeint jetzt im Zusammenhang mit der Gesellschaft. Also wir sind Salz und Licht in der Gesellschaft, in der wir leben. Und als die Salz und Licht sollten wir dort auch wirken. Vielleicht ist das ja auch in dieser Zeit wieder neu wichtig, sich nochmal wieder in die zu vergegenwärtigen. Also ich denke schon, dass wir miteinander auch darüber reden müssen. Wie geht es eigentlich momentan in unserer Gesellschaft? Und was sind unsere Positionen vom Wort Gottes her? Und wie können wir helfen, dass es in unserer Gesellschaft auch wieder neue Aufbrüche gibt, Dialog gibt und so weiter und so fort. Ja, ich möchte nochmal das Bibelwort lesen am Ende dieser Predigt. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester und ihr tut gut darauf zu achten. Also achten wir darauf. Lesen wir es. Als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Bloß gut, dass wir auch eine Gemeinde haben, weil wir uns miteinander da auch auf dem Weg halten können. Das ist wirklich ein großer Schatz. Und das geht nicht nur virtuell, das möchte ich nochmal sagen, sondern wir brauchen uns Menschen aus Fleisch und Blut. Und deswegen dürfen wir dankbar sein, dass wir diesen Schatz haben dürfen. Amen.